Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Volle 2 Jahre hat der Apostel Paulus in der kleinasiatischen Stadt Ephesus gelebt und dort das Evangelium verkündigt. Dabei ist Ephesus nur eine Zwischenstation, während er seine 3. Missionsreise unternimmt. Andererseits, diese Stadt ist in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Zum einen ist sie ein wichtiges Handelszentrum, zum anderen lockt sie viele Touristen und Pilger an. Denn in Ephesus gibt es eines der 7 Weltwunder der Antike zu bestaunen, den Tempel der Göttin Diana, auch Artemis-Tempel genannt. Doch auch für das noch junge Christentum wird Ephesus, während Paulus dort lebt und lehrt, zu einer wichtigen Stadt. Denn in der Schule des Tyrannus, möglicherweise einem Hörsaalgebäude, bietet Paulus Predigten, Diskussionen und Lehrgespräche an. In Kapitel 19 der Apostelgeschichte werden die Auswirkungen dieses besonderen Einsatzes beschrieben. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Nach seiner Zeit in Ephesus reist Paulus nach Europa. Sein Ziel ist das heutige Griechenland. Die Landesteile, die er besucht, werden zu seiner Zeit als Mazedonien und Griechenland bezeichnet. Zusammen mit mehreren Begleitern besucht er dort die christlichen Gemeinden. Er versucht, Probleme zu lösen, Streit zu schlichten und die Christen im Glauben voranzubringen. Anschließend kehren Paulus und seine Begleiter mit dem Schiff nach Kleinasien zurück. Aufgeteilt in 2 Reisegruppen treffen sie sich in der Stadt Troas wieder. Nachdem Paulus und mehrere Begleiter die christlichen Gemeinden in Mazedonien und Griechenland besucht haben, kehren sie nach Kleinasien zurück. Während ein Teil der Gruppe bereits dort ankommt, stattet Paulus der Gemeinde in Philippi noch einen Besuch ab. Dann besteigt auch er ein Schiff nach Troas. Zu seinen Begleitern gehört diesmal wohl auch wieder Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, zu erkennen an dem Wir, mit dem seine Schilderung beginnt. In Kapitel 20, in den Versen 6 und 7 berichtet Lukas: Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am 5. Tag zu ihnen, also zu denen, die schon vorausgefahren waren, nach Troas und blieben dort 7 Tage. Am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Gern möchte ich Sie auf die Zeitangabe hinweisen, mit der hier Vers 7 beginnt. Am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt waren. Da der Samstag oder Sabbattag als 7. Tag der Woche bezeichnet wurde, haben sich die Christen demnach am Sonntag versammelt. Unter anderem um, wie es weiter in Vers 7 heißt, das Brot zu brechen, also das Abendmahl zu feiern, und sich in diesem speziellen Fall eine Predigt des Apostels Paulus anzuhören. Auch im 1. Korintherbrief gibt es einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Christen schon früh nicht den Sabbat, sondern den Sonntag für gottesdienstähnliche Versammlungen genutzt haben. Im Blick auf eine Spendensammlung schreibt Paulus an die Christen in Korinth: An jedem 1. Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Der 1. Tag der Woche, der Sonntag, war jener Tag gewesen, an dem Jesus von den Toten auferstand. Somit ist im Grunde bis auf den heutigen Tag jeder Sonntagsgottesdienst eine Veranstaltung, die an den auferstandenen Sohn Gottes erinnert. Er hat die Sünde und den Tod besiegt. Er lebt. Dass Paulus vor den versammelten Christen in Troas stundenlang, und zwar bis nach Mitternacht, predigt, ist gewiss eine Ausnahme. Denn ein arbeitsfreier Ruhetag ist der Sonntag nicht von Anfang an. Wenn Sie mich übrigens fragen würden, was ich als ideale Länge für eine Predigt ansehe, dann müsste ich Ihnen gestehen, dass ich mich nicht an den Empfehlungen berühmter Theologen orientiere, sondern an einem alten Werbespruch der Zigarettenindustrie. Der lautete sinngemäß ungefähr so: Es kommt nicht darauf an, wie lange etwas dauert, sondern wie lange es dir vorkommt. Übertragen auf die Situation eines Predigers bedeutet das: Manche Predigt ist mit einer Länge von 20 Minuten absolut lang genug. Entweder weil sie nicht gut vorbereitet wurde oder weil sie ein so schwergewichtiges Thema behandelt. Einer anderen Predigt dagegen kann man ohne weiteres längere Zeit zuhören. Abgesehen davon hat nicht jeder Zuhörer die gleiche Kondition. Das macht der eben zitierte Werbespruch ja auch deutlich. Es kommt darauf an, wie lange dir etwas vorkommt. Was das bedeutet und welche Folgen es haben kann, das erleben die Christen in Troas, die teilweise hellwach, teilweise aber auch zunehmend müde den Worten des Apostels Paulus lauschen. In den Versen 8 und 9 wird berichtet: Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Obwohl dieser Vorfall, dieser Fenstersturz, so tragisch endet, möchte ich Ihnen an dieser Stelle kurz erzählen, was ich mal während einer Bibelfreizeit erlebt habe, zu der ich als Gastredner eingeladen wurde. Auch dort gab es abends noch relativ lange Predigten, Vorträge und Bibelarbeiten. Eine extra Kinderbetreuung für die Allerjüngsten gab es jedoch damals noch nicht. Also nahmen manche Eltern ihre Kleinen einfach mit in die Abendveranstaltungen. Und die meisten von ihnen schliefen früher oder später einfach ein. Für diesen Fall hatten sich die Veranstalter allerdings etwas einfallen lassen. Hinten in der Kirche hatten sie ein paar Matratzen auf den Fußboden ausgebreitet, auf denen im Laufe des Abends immer mehr Eltern ihre schlafenden Kinder ablegten. Es war wirklich schön anzusehen, wie die Kleinen dort friedlich vor sich hinschlummerten. Eines Abends sagte ein Redner, der gerade vorne eine Predigt hielt, aus Spaß: Wenn ich am Predigen bin, stelle ich dabei sogar den Apostel Paulus in den Schatten. Er musste bis Mitternacht predigen, bis ein junger Mann einnickte. Ich dagegen habe es bereits um 9 Uhr geschafft, dass 4 meiner Zuhörer ermattet in den Schlaf gesunken sind. Mir persönlich hat der Vorfall, der in der Apostelgeschichte geschildert wird, in der einen oder anderen Situation zu ein bisschen mehr Gelassenheit verholfen. Denn als Pastor oder Prediger erlebt man immer wieder einmal, dass die Leute, vor denen man steht, nicht so aufmerksam sind, wie man es sich wünschen würde. Klar, manchmal ist der Redner daran schuld, manchmal aber auch der harte Berufsalltag, der hin und wieder einen Zuhörer zum Einnicken bringt. Also habe ich mir schon des Öfteren gesagt, solange niemand aus dem dritten Stock in die Tiefe fällt, ist alles nur halb so schlimm. Auch der Apostel Paulus konnte nicht unentwegt mit der vollen Aufmerksamkeit seiner Zuhörer rechnen. Zurück zu dem armen Eutychus, der also in einem schwachen Moment aus dem Fenster in die Tiefe stürzt und auf der Stelle tot ist. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was für ein Entsetzen die Teilnehmer dieser friedvollen nächtlichen Versammlung befällt. Weiter ab Vers 10. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach: Macht kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Eutychus wurde tot aufgefunden, heißt es in Vers 9. Es ist Leben in ihm, sagt dagegen Paulus in Vers 10. Ist Eutychus in Wahrheit also gar nicht richtig tot gewesen? Doch, aber Paulus hat ihn wieder zum Leben erweckt. ähnlich wie es sein Kollege Petrus bei der verstorbenen Tabitha getan hat, jener Frau, die für die Witwen in der Stadt Joppe Kleider und Röcke angefertigt hat. Als Apostel haben sowohl Petrus wie auch Paulus von Gott die Gabe bekommen, Kranke zu heilen und Tote zum Leben zu erwecken. Aber es ist eine Gabe auf Zeit. Aus den Briefen des Apostels Paulus kann man zwischen den Zeilen herauslesen, dass er später offenbar nicht mehr über diese Gabe verfügt. Die Art und Weise, wie Eutychus ins Leben zurückfindet, ist schon eigenartig. Zuerst beugt sich Paulus über ihn. Er umfängt ihn, heißt es in der Lutherbibel. Das heißt, er nimmt ihn in seine Arme. Doch dann lässt er ihn zurück und kehrt seelenruhig in das Obergemach des Hauses zurück. Gemeinsam mit den anderen hält er das Abendmahl und führt bis in den Morgen hinein Gespräche. Für Paulus ist es so gut wie ausgemacht, dass Eutychus schon bald wieder quicklebendig vor ihnen stehen wird. Wer weiß, vielleicht will er den armen Jungen auch einfach nur mal richtig ausschlafen lassen. Bemerkenswert finde ich aber auch die Geduld und das Durchhaltevermögen der anderen Christen, die bis in die Morgenstunden hinein mit Paulus zusammenbleiben. Wahrscheinlich würden Sie sich wundern, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass ich als Pastor Leuten begegnet bin, die jedes Mal fast auf die Barrikaden gegangen sind, wenn meine Sonntagspredigt nur mal 10 Minuten länger als gewöhnlich gedauert hat. Mit Vers 13 in unserem Bibeltext erreichen wir einen weiteren Abschnitt der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. Er und seine Begleiter verlassen die Stadt Troas und steuern zunächst mal Assos an. Diese Hafenstadt ist gut 30 Kilometer von Troas entfernt. Ab Vers 13 wird berichtet: Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen. Denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er uns nun traf in Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene. Und von dort aus fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Am folgenden Tag gelangten wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal auf die Landkarten hinweisen, die in vielen Bibelausgaben ganz vorne und ganz hinten zu finden sind. Auf einer davon sind meistens die Missionsreisen des Apostels Paulus mit verschiedenfarbigen Linien eingezeichnet. Die Stadt Milet, die in Vers 15 als letzte genannt wird, liegt schätzungsweise 50 Kilometer südlich von Ephesus, wo Paulus ja 2 Jahre lang gewohnt und gepredigt hatte. Weiter ab Vers 16. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Denn er eilte, um am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe, in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich's euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Wenn ich mir das so anhöre, komme ich zu dem Schluss, dass die Sendereihe durch die Bibel ihre Wurzeln offenbar im 1. Jahrhundert nach Christus hat. Denn Paulus weist die Ältesten, die aus Ephesus zu ihm gekommen sind, ausdrücklich darauf hin, dass er ihnen wirklich alles Wesentliche beigebracht hat. Ausführlicher und tiefschürfender geht's natürlich immer noch, aber Paulus hat ihnen gegenüber nichts ausgelassen oder gar verheimlicht. Das ist auch meine Zielsetzung, wenn ich mich gemeinsam mit Ihnen im Rahmen dieser Sendereihe durch die ganze Bibel hindurch arbeite. Weiter ab Vers 22. Paulus spricht zu denen, die aus Ephesus zu ihm nach Milet gekommen sind. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. An dieser Stelle muss ich erstmal schlucken. Paulus scheint zu ahnen, dass sein Missionsdienst schon bald eine beängstigende Wendung nehmen wird. Ja, er ahnt es nicht nur, sondern er sagt, der Heilige Geist bezeugt es mir. Und wenn wir zum Beispiel an den Aufstand in Ephesus zurückdenken, der von denjenigen angezettelt wurde, die ihr Geschäft rund um den Diana-Tempel in Gefahr sahen, dann wird klar, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es Paulus irgendwann mal an den Kragen geht. Entscheidend ist nun, welche Schlussfolgerung Paulus aus seiner Vorahnung oder seinem Vorwissen zieht. Ist es unter den gegebenen Umständen richtig, der Stadt Jerusalem einen Besuch abzustatten? Wäre es nicht besser, dieses Gebiet, in dem es schließlich schon recht viele Christen gibt, zu meiden? Anderswo könnte er sicher noch viele Jahre segensreich als Missionar tätig sein. Doch nein, Paulus sieht es als richtig an, seinen Lauf zu vollenden, wie er sich ausdrückt. Und für den Fall, dass seine innere Einstellung dazu falsch sein sollte, kann er sich auf das Eingreifen des Heiligen Geistes verlassen. Erinnern wir uns an die zweite Missionsreise zurück, als er zunächst in die Provinz Asien und dann in die Provinz Bithynien reisen wollte. Beide Male wurde er vom Heiligen Geist daran gehindert. Stattdessen schickte er ihn erstmal nach Europa. Sollte also die geplante Reise nach Jerusalem nicht dem Willen Gottes entsprechen, so kann sich Paulus sicher sein, dass der Heilige Geist ihn unmissverständlich daran hindern wird. Doch danach sieht es bis zu diesem Zeitpunkt nicht aus. Ganz im Gegenteil. In seinem Gespräch mit den Ältesten aus Ephesus, die zu ihm nach Milet gekommen sind, sagt Paulus, weiter ab Vers 25, »Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.« Wenn Paulus hier davon spricht, er sei rein vom Blut aller, dann bringt er damit zum Ausdruck, wenn jemand eines Tages im Gericht Gottes verurteilt werden sollte, weil er sein Leben ohne Gott gelebt hat, dann bin ich daran nicht schuld, denn ich habe das Evangelium allen Leuten in Ephesus unverfälscht verkündigt. Als Pastor und Bibelschullehrer möchte ich das auch von mir behaupten. Natürlich habe ich Fehler gemacht. Natürlich hätte ich manche Predigt noch sorgfältiger ausformulieren können. Aber ich bin mir sicher, niemals das Evangelium verraten und die Zuhörer absichtlich in die Irre geführt zu haben. Nachdem sich Paulus auf diese Weise vor den Ältesten aus Ephesus geäußert hat, folgen einige Ermahnungen und Ratschläge. Weiter ab Vers 28. »So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen.« Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, für mich und für die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist seliger als nehmen. Soweit die Verse 28 bis 35. Dass Paulus sich einen faulen Lenz gemacht habe, kann ihm wirklich niemand vorwerfen. Seine Missionstätigkeit ist wirklich ein Vollzeitjob. Zwischendurch hat er als Zeltmacher gearbeitet. Und einen Risikozuschlag hat er für seine Arbeit auch nicht bekommen, obwohl er sich des Öfteren vor aufgebrachten Gegnern in Sicherheit bringen musste. Die Ältesten, die aus der Gemeinde in Ephesus zu ihm gekommen sind, bezeichnet Paulus als Bischöfe. In Vers 28 heißt es, der Heilige Geist hat euch eingesetzt zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wenn Sie zu einer Kirche oder einem Gemeindeverband gehören, in dem es keine Bischöfe gibt, machen Sie sich nichts draus. In anderen Bibelübersetzungen ist hier von Ältesten, von Aufsehern oder von guten Hirten die Rede. Auch der Begriff Pastor, der ursprünglich aus dem Lateinischen kommt, wäre durchaus passend. Wichtiger als die genaue Amtsbezeichnung ist aber, was diese Personen tun sollen. Sie sollen ihre Gemeinde oder Kirche nicht einfach nur managen und sie irgendwie am Laufen halten, sondern ihre Aufgabe besteht darin, sagt Paulus, zu weiden die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde weiden. Dazu fällt mir natürlich Psalm 23 ein, der Psalm über den guten Hirten. Da ist ebenfalls vom Weiden die Rede. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Außer Wasser zum Trinken gibt es natürlich auch noch etwas zu essen. Zitat, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Zusätzlich sorgt der gute Hirte auch für einen gewissen Schutz. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was heißt das nun also für einen Bischof, einen Ältesten oder einen Pastor, wenn Paulus sagt, dass er die Gemeinde weiden soll? Ich meine, zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört es, die Menschen, die ihm anvertraut sind, mit geistlicher Nahrung zu versorgen, nämlich mit dem Wort Gottes, und sie vor geistlichen Angriffen zu schützen. Die Männer, die aus Ephesus zu Paulus nach Milet gekommen sind, verstehen die Worte des Apostels als sein Vermächtnis an sie. Das zeigen die letzten Verse von Kapitel 20 sehr deutlich. Es wird dort berichtet, und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Von Milet aus geht es dann über mehrere Zwischenstationen weiter nach Jerusalem. Paulus unternimmt also diese Reise ins Ungewisse, über die er in den Versen 22 und 23 gesagt hatte, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Obwohl der Heilige Geist ihm eine Ahnung ins Herz gegeben hat, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten, wie er sich ausdrückt. Ob sich diese Befürchtungen bestätigen werden? In den beiden nächsten Sendungen aus der Reihe Durch die Bibel wird es genau darum gehen. Also herzliche Einladung an Sie, auch dann wieder mit dabei zu sein.